liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, einer weiteren Folge der Interviews for Future. Nachdem wir in den letzten Folgen recht viel mit Verkehrswende und Auto zu tun haben, wollen wir uns jetzt mal wieder in andere Gefilde wagen. Vielleicht gut kommt das Thema heute auch nochmal kurz vor, werden wir sehen. Heute ein Gespräch mit Nina Scheer von der SPD. Hallo Frau Scheer.
Hallo.
Erstmal so über Sie sind, berichtigen Sie es gerne, falls ich da schlecht recherchiert habe, aber meistens stimmt's. Sie sind im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung. Sagt man dann Beirätin oder?
Ja, ne? Ich habe mir auch keine Gedanken darüber gemacht, auf jeden Fall Mitglied im Beirat.
Mitglied im Beirat, okay. Auch im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Und
da bin ich stellvertretend.
Stellvertretend, genau. Und sind die Tochter von Hermann Scheer, den wir ja über das EEG auch bestens kennen.
Mhm. Was ja, und ich bin noch im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Okay. Wenn man das jetzt nochmal kurz abschließt.
Dann haben wir es komplettiert. uns soll es natürlich hier klar vor allem um Klimafragen gehen. Jetzt erstmal so ganz allgemein gesprochen, woraus schöpft sich denn Ihre Motivation für Klimapolitik?
Ja, das ist einfach in der Überzeugung, die über viele Jahre gewachsen ist, dass eine Menschheit ohne einen zukunftssicheren Zugang zu Energie schwere Überlebenschancen hat. Und wenn man sich dann eben überlegt, dass bisher dieser Zugang zu Energie bedeutet, dass wir fossile Ressourcen ausbeuten. Und die sind ja auch noch endlich. Also sie verursachen die Klimaproblematik und sie verursachen eine Verknappung über kurz oder lang. Und wenn man sich das eben einfach mal vergegenwärtigt, was das bedeutet, sowohl klimapolitisch mit ansteigenden Meeresspiegeln, und ich glaube, ich brauche das jetzt nicht im Einzelnen alles aufzuführen, das ist den Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich bekannt, was Klimakrise bedeutet, darüber könnte man ja alleine jetzt ein paar Minuten referieren. Aber wenn man sich das vergegenwärtigt, plus die Effekte, die die Ausbeutung fossiler Ressourcen haben, inklusive Kriege um fossile Ressourcen, dann ist sonnenklar, dass man so schnell wie möglich auf erneuerbare Energien umsteigen muss. Sowohl aus klimapolitischen Gründen als auch aufgrund der Verknappung der fossilen Ressourcen. Und das ist für mich insofern vor dem Hintergrund der Teilhabegarantie an gesellschaftlichem Leben und Friedenssicherungsgarantie mit diesen gerade genannten Prämissen eine der zentralsten Aufgaben der Menschheit und dieses Jahrtausends, aber natürlich in der Kurzfristigkeit auch dieser Jahrzehnte und möglichst jetzt auch des kommenden Jahrzehnts die Weichenstellung so zu drehen, dass wir tatsächlich diesen schnellstmöglichen Umstieg hinbekommen.
Also man kann jetzt ein bisschen verknappt sagen, der Knackpunkt dessen, in welche Richtung sich die Menschheit und der Planet entwickelt, ist die Frage, wie wir Menschen die Energie schöpfen oder woraus.
Ja. Es gibt natürlich auch die anderen Bereiche, auch in der Landwirtschaft und natürlich auch im Verkehrsbereich, wie die Unternehmen agieren. Aber da gibt es ja häufig auch die Schnittstelle zur Energie. Und wenn wir es andersrum betrachten, eben wenn wir die Energiefrage nicht gelöst haben werden, dann werden wir auch in den anderen Bereichen nicht hinreichend zu Potte kommen, ja, um die Menschheitsfrage in die richtige Richtung zu drehen.
Genau, das kriegst du. Energie ist ein gutes Stichwort. Wir hatten ja, also ich kann mich erinnern, dass es so in den 80ern oder Ende 80er, immer so um den Dreh, vielleicht war es auch 90er, ich glaube, es gab es sogar davor auch schon mal, also vor meiner Zeit, dass das Ende der Ölreserven schon mal Thema war, hat sich dann erledigt, man findet da immer wieder Neues, aber die Frage war, oh Gott, wir haben jetzt Peak Oil und wir kommen an einen Punkt, wo wir unsere Autos, ganz klassisch mal gesagt, nicht mehr mit Öl betreiben können. Heute ist die Frage CO2, die ja durchaus auch schon länger bei den Fachbereichen bekannt ist, aber heute sehr auf dem Schirm CO2 und so weiter und so fort. Das heißt, das Thema, dass wir unser Energiehunger, auch Atom mit Tschernobyl zum Beispiel, war dann auf einmal eine Frage, so die große Lösung Atomenergie war es dann doch nicht. Also, dass wir unser Energiehunger als Menschheit auch anders stillen müssen, die ist ja nicht neu. Woher kommt das, dass jetzt Industrie und Politik bis heute nicht wirklich eine Antwort darauf gefunden haben? Auch wenn die Antworten jetzt technisch ja relativ offensichtlich sind.
Ja, insofern hat Industrie eigentlich schon die Antwort gefunden. Die Menschheit hat die Antwort dadurch gefunden, dass wir in der Tat die nötigen Alternativen bereits haben. Es ist eben nur nicht in der flächendeckenden Anwendung bisher gelungen, es schon so weit zu bringen, dass es tatsächlich diese Transformation gibt, von der jetzt die Klimaschutzgewandten und Energiewendegewandten sprechen. Das wird ja so als die sozial-ökologische Transformation auch bezeichnet. Aber ich füge da immer ganz gerne einen Gedanken an der Stelle ein. Es fühlt sich ja immer so an, als ob man einen breiten Konsens hat, dass die Energiewende sein muss und deswegen ja eigentlich die Entscheidung schon gefallen ist. In der Tat wird die Energiewende von den allermeisten eben begrüßt und auch unterstützt. Da hat man die demokratische Legitimation auf jeden Fall an seiner Seite. Und selbst wenn es die nicht gäbe, hätte man sie mittelbar an der Seite, weil wir ja schließlich auch solche Aussagen wie Umweltschutz als Staatsziel im Grundgesetz drin haben und auch Menschenwürde-Fragen ja eigentlich mit bemühen könnten, wenn man sich überlegt, was sind denn die Konsequenzen, wenn wir nicht umsteigen. Also eigentlich sind wir legitimatorisch oder vom Mandat her demokratisch schon auf dem Weg, dass wir die Entscheidung des Obs längst getroffen haben. Man muss sich aber vergegenwärtigen, dass wir in Deutschland zum Beispiel zwar einerseits schon um die 50% Strom aus erneuerbaren Energien haben, das hört sich ja sehr erfolgreich an, zum anderen aber gleichzeitig der Gesamtenergiebedarf immer noch zu, sagen wir, 83-84% von fossilen Energien kommt, also der insgesamte Energiebedarf. Und diese Prozente, hinter denen muss man sich auch lobbyistische Interessen einfach mal vorstellen. Da stehen 83-84% lobbyistische Interessen, die so lange wie möglich mit ihren Produkten Gewinne erzielen wollen, stehen eben den übrigen Prozent, die noch verbleiben, gegenüber. Und das merke ich immer wieder im politischen Kontext, dass diese 83-84% nach wie vor existieren. Die sind dann eben mit solchen Sprüchen unterwegs, dass es alles planbar sein muss, dass es eben auch alles irgendwo nicht so schnell gehen darf, also wie gesagt, Planbarkeit, dass es alles bezahlbar sein muss. Dabei wissen wir alle, dass ein Nichthandeln oder ein zu spätes Handeln für die Gesellschaft insgesamt viel teurer wird. Ja? Aber es sind trotzdem so Stichworte, die dann im Eifer des politischen Gefechts und mit diesen kurzen Aufmerksamkeitsslots, die dieses Thema dann neben anderen hat, immer wieder dazu führen, dass man die Schritte, die eigentlich zu gehen wären, relativiert oder etwas abbremst, etwas abmildert. Und klassisches Beispiel CO2-Preis, ja, dass man dann eben dann doch nicht den CO2-Preis veranschlagt, den es eigentlich bräuchte. Aber als Sozialdemokratin bin ich auch ganz klar dafür, dass man auch sehen muss, der CO2-Preis muss natürlich auch wirklich dort ansetzen, wo er Lenkungswirkung entfalten kann. Es bringt natürlich nichts, weil die größte Wirkung dort anzusetzen, wo Menschen überhaupt nicht in der Lage sind, auf Alternativen zu setzen. Also auch da muss man natürlich in der Ausgestaltung dann auch kreativ sein, damit auch ein CO2-Preis genau die Lenkungswirkung erzielt, nämlich Alternativen zu schaffen.
Wo wären das
da zum sind Beispiel? Da sind wir leider auch immer wieder ein bisschen gebremst. Ja? Und dadurch, dass dann eben solche Schlagworte wie Planbarkeit, Bezahlbarkeit ins politische Geschehen wie Sand ins Getriebe gestreut werden, und dann eben leider dazu führen, dass man eben nur sehr kleine Schritte vorankommt. Immerhin, man kommt auch Schritte voran. In anderen Ländern kommt man noch viel weniger voran. Wir müssen da auch aufpassen, dass es nicht schlecht reden, was schon geschaffen wurde. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, es könnte schneller gehen und es wäre unterm Strich auch billiger, schneller zu gehen. Und es würde unterm Strich auch mehr Arbeitskräfte mit Zukunftsmärkten oder mehr Arbeitsplätze mit Zukunftsgarantie schaffen, als wenn man auf die Bremse tritt.
Also man kann das schon so ein bisschen so sagen, so letztlich sind das Interessen, die immens kurzfristig sind und dann teilweise halt von Politik gefördert werden, weil auch Politik vielleicht kurzfristig ist, wenn man in 4 Jahren dann wieder nicht mehr da ist oder so weiter und dann halt einen Posten in der Industrie hat. Also es ist tatsächlich so dieses komplett kurzfristige, jetzt kann ich noch schnell was abgreifen und die Zukunft, naja, was dann dieses Sand ins Getriebe erzeugt, wie Sie sagen.
Naja gut, es sind natürlich, das hört sich immer so, es hört sich, wenn man das so zusammenfasst, so absurd an, ja. Mhm. Aber man muss ja sehen, dass es dann nicht nur die Entscheidung im Hier und Jetzt ist, die ich übrigens nicht verteidigen möchte. Ich möchte es nur erklären, wie so etwas, dass es eben nicht eine isolierte Entscheidung jetzt ist, sondern dass auch der Einstieg in all diese fossilen Energiegewinnungsformen auch politische Entscheidungen waren. Und wenn man zum Beispiel im Beispiel Moorburg sieht, ja, das war eine politische Entscheidung, man macht das Kohlekraftwerk Moorburg. Jetzt steigen wir aus, Ich finde es ein Erfolg, dass wir jetzt aussteigen, dass das Moorburg stillgelegt wird, das Kohlekraftwerk, obwohl es erst 5 Jahre am Netz ist und relativ effizient ist. Ich finde es trotzdem ein Erfolg, dass wir aussteigen. Aber man könnte natürlich auch sagen, es ist ein Riesenmisserfolg, weil wir dafür Milliarden an Steuergeldern insgesamt beim Kohleausstieg locker machen. Jetzt nicht Milliarden in Bezug auf Moorburg, aber eben insgesamt, ja, für den Kohleausstieg. Aber es sind eben auch Entscheidungen gewesen, die nicht von jetzt auf gleich, ohne dass es in der Gesellschaft auch zu Kostenfaktoren kommt, schnell mal wieder rückgängig gemacht werden können. Und dann muss man sich dann auch politisch entscheiden, geht man diesen Weg oder geht man den Klageweg, lässt man sich verklagen, das sind dann solche Dinge. Und an diesem Beispiel würde ich zum Beispiel sagen, würde ich uns lieber verklagen, würde ich lieber jetzt Geld ausgeben, als dass ich weitere Jahre ein Kohlekraftwerk laufen lasse, wenn es der Mehrheitsfindung denn nun dient.
Also letztlich das, was ja auch, muss man leider sagen, zumindest nach der Außenkommunikation in der Politik relativ selten passiert, dass man sagt, es war ein Fehler, das anzuschalten. Oder es war vielleicht damals richtig, eventuell sogar noch, aber es, egal wie lange es läuft, es wäre ein Fehler, jetzt weiterzumachen und genau, das zu akzeptieren, ja, und einfach zu reagieren.
Ja.
Wie würden Sie denn dann Nord Stream 2 einschätzen? Wie ist denn da so die Lage?
Ja, bei Nord Stream 2, da habe ich auch gerade vor ein paar Tagen nochmal was erklärt, weil jetzt ja auch die Umweltstiftung damit noch auf den Plan kam in der Diskussion. Meines Erachtens ist es falsch, dieses fast fertiggestellte Projekt jetzt zu canceln. Und zwar aus folgendem Grund. Ich sehe zwar schon, dass wir so schnell, wie es geht, auf die erneuerbaren Energien umsteigen müssen. Wir haben aber zugleich in den nächsten Jahren auch absehbar noch Gasverbräuche und Gasbedarfe. Und jetzt ist die Frage, woher kommen die? Und wir haben Russland als relativ nahen Nachbarn. Und wir wissen auch, dass Russland sehr hohe Staatseinnahmen aus dem Verkauf fossiler Ressourcen hat. Jetzt kann man natürlich sich, das tun ja auch einige jetzt in der politischen Diskussion, einfach hinstellen und sagen, Putin ist kein lupenreiner Demokrat und deswegen will ich diese Geschäfte nicht. Ich halte das aber für ein bisschen kurzsichtig. Ich glaube nicht nach dem Stichwort, übrigens nach dem Stichwort Wandel durch Annäherung, ja, glaube ich eben nicht, dass es lohnenswert ist, auf eine Destabilisierung eines Staates zu setzen, die das ja zwangsläufig bedeuten würde, wenn wir diese für ein Auslaufen solcher Einnahmequellen mitsorgen würden.
Da würde ich mal
sondern
kurz,
wir sollten kurz ja wir sollten dafür sorgen, dass ja noch letzten Satz, dass man, wir sollten dafür sorgen, dass man mit Russland gemeinsam diese Transformation hin zu erneuerbaren Energien hinbekommt. Wenn man aber wenn man jetzt als Handelspartner sich aus dem Rennen schießt, und zwar nicht um die Energiewende hier zu beschleunigen, sondern um dann Fracking-Gas aus den USA sich reinzuholen, dann frage ich mich, was ist der Gewinn jetzt unter dem Strich? Für die Energiewende haben wir damit keinen Gewinn. Und deswegen finde ich das nicht ganz ehrlich, diese Diskussion jetzt auf Nord Stream 2 zu verzichten. Wenn wir neu diese Entscheidung zu treffen hätten, diese Pipeline zu bauen, dann würde ich sagen, nein, sie ist offenkundig nicht nötig. Sie ist aber jetzt zu 95% gebaut und die Handelsverträge, die Handelsbeziehungen mit Russland, die stehen schon. Warum soll ich jetzt einen neuen oder einen zu intensivierenden, eine Handelsbeziehung mit den USA intensivieren in Richtung Fracking-Gas, wenn ich doch eigentlich mit dem geografisch gesehen näheren Nachbarn, für den es, wie gesagt, eine Destabilisierung bedeuten würde, wenn ich diese Verträge reduziere und, auch, und diese Investitionen jetzt in Sand setze, wenn ich dann auch diesen Weg gehen kann, da weiter über diese Handelsbeziehung zu einer kontinentaleuropäisch gedachten Energiewende dann überzugehen. Das müsste meines Erachtens die Perspektive sein. Ich glaube nicht, dass es was bringt, Russland jetzt einen Latz vom Bug zu setzen, Schuss vom Bug zu setzen, jetzt ihn sie zu destabilisieren und im gleichen Zug dann Fracking-Gas aus den USA zu holen. Das halte ich für keine gute Konzeption.
Genau, um das mal ein bisschen klarer zu machen, weil man kriegt ja meistens, wenn man, was ich von NTV bis Tagesschau mal die Infos hat, dann kriegt man natürlich schon ein bisschen was mit, aber es ist dann nicht der Blick dahinter letztlich. Also ich denke, dass viele auch nicht so ganz wissen, auch von den Zuhörern und Zuhörern vielleicht, wie ist denn jetzt die Lage, also wie ist denn die Situation, worum geht es da jetzt mal unabhängig vom Gas, sondern politisch. Also es klingt mir jetzt ein bisschen tatsächlich nach einem recht großen, Weltwirtschaftskampf, Fracking-Gas aus USA gegen herkömmlichem Gas, vereinfacht gesagt, aus Russland. Also ist das dann tatsächlich schon das? Also weil die USA, die machen ja
Gut.
richtig Alarm, dass dieses, also gerade unter Trump jetzt
Ja,
zuletzt.
klar, die machen richtig Alarm, weil sie gerne ihr Fracking-Gas vermarkten wollen. Das wird überhaupt nicht bestritten. Ja, liegt offen auf der Hand. Und ich sehe nicht, dass wir, das fände ich auch ein bisschen scheinheilig, wenn wir in Deutschland sagen, wir verbieten die Fracking-Methode. Ja, dieses
In Deutschland, also
Schiefergesteins-Fracking
um
ist
sie.
in Deutschland verboten. Das habe ich mich übrigens auch für eingesetzt und ich finde es auch richtig, dass wir das verbieten.
Als
Ja, und
verboten in
jetzt,
Deutschland Fracking zu
ja, in
betreiben.
Deutschland ist es, genau, da ist es verboten. Aber hier ist es verboten. Und dann wollen wir aber verstärkt jetzt LNG-Gas aus den USA, was aus genau diesem Fracking stammt. Das wollen wir jetzt verstärkt nach Deutschland holen, um mit diesem Gas dann das Gas abzulösen, was wir von Russland bekommen. Gut, also das finde ich einfach in gewisser Weise absurd, zumal es ja auf die Destabilisierung Russlands setzt. Und ich frage mich auch, warum sollen wir handelspolitisch Russland stabilisieren? Ich glaube, das, was wir an Russland kritisieren in Richtung Demokratiedefizit. Meine These ist, dass diese Kritik oder dass dieser Zustand die demokratischen Defizite in Russland, dass die sich eher verstärken werden, wenn die ökonomische Not in Russland größer wird. Also wenn wir wirklich an einer gestärkten Demokratie in einer zu stärkenden Demokratie in Russland interessiert sind, dann sollten wir nicht auf die ökonomische Destabilisierung des Landes setzen. Wie gesagt, Staatseinnahmen sind das. Das sind nicht irgendwelche ökonomischen Interessen, sondern Staatseinnahmen. Insofern sehe ich das einfach, finde ich das ein bisschen kurzsichtig, so zu argumentieren, von wegen nur weil uns da die Regierungsform von Putin nicht passt, setzen wir da jetzt einfach in die Richtung und werden dabei inkonsequent in der Frage der Gasnutzung, Stichwort Fracking-Gas. Ja, das ist für mich nicht konsistent, die Haltung. Natürlich, ich weiß sehr wohl, das wende ich jetzt gleich mal ein, weil das einige jetzt vielleicht im Kopf haben werden, die dieses hören. Wir wissen nicht unbedingt, woher das Gas in Russland kommt. Da haben wir auch nicht so die Transparenz, die man vielleicht gerne hätte. Wir können jetzt auch nicht gänzlich ausschließen, dass auch in Russland Förderbedingungen angesetzt werden. Wir wissen es teilweise auch, dass die mit unseren Umweltbedingungen auch nicht kompatibel wären.
Im Vergleich zu
Aber
Fracking? Also Fracking ist eine
naja,
harte Nummer. So.
Fracking ist eben erstmal ist Fracking besonders schlimm, das wissen wir, ja. Aber ich muss zugestehen, wir wissen eben teilweise auch nicht, wie die Umweltauflagen in Russland sind. Da ist auch eine gewisse Intransparenz und deswegen kann ich jetzt auch nicht so tun, als ob das per se ein besseres Produkt ist. Das muss ich jetzt zugestehen, ja. Aber andersrum, ich weiß beim Fracking-Gas, was es bedeutet. Ich weiß, dass es verheerende Umweltauswirkungen in den USA hat. Und wenn ich das jetzt positiv weiß, dann kann ich doch nicht so tun, als ob das, nur weil mir an Herrn Putin etwas nicht gefällt, als ob mir das dann lieber ist. Also ich finde das von der Argumentation nicht stimmig. Und wie gesagt, nochmal einen letzten Punkt dazu. Wenn man eben, aber ich glaube, das hatte ich vorhin auch schon erwähnt, wenn man eben jetzt den Sanktionen auch noch klein beigibt. Also die USA strengen jetzt ja Sanktionen an, nur um ihre wirtschaftspolitischen Interessen durchzusetzen und um den deutschen und europäischen Markt zu erschließen, um ihre Absatzmärkte nach vorne zu bringen. Also ich finde auch, dass wir das rechtsstaatlich gesehen nicht mit uns machen lassen dürfen. Also wir werden hier erpresst, ja, dass wir unsere energiepolitischen Entscheidungen, die wir in Deutschland treffen, danach auszurichten haben, dass die USA einen Absatzmarkt kriegen, der zugleich Russland schadet. Das finde ich, das darf ein Rechtsstaat nicht mit sich machen lassen. Wir haben aber zurzeit kaum eine Handhabe, dem wirklich praktisch etwas entgegenzusetzen. Diplomatisch setzen wir dem ja schon was entgegen. Es wird verurteilt, es wird beklagt, es wird gesagt, das geht so nicht. Ja, aber rein praktisch bedeutet das ja, dass die hiesigen Unternehmen einfach von den USA geschnitten werden und eben keine Aufträge mehr kriegen, dass sie eben da Probleme kriegen. Und insofern ist hier auch Kreativität gefragt, dem etwas entgegenzusetzen, was nicht nur Diplomatie heißt, sondern auch wirklich ganz praktisch die Sanktionen ins Leere laufen lässt. Das sind wir auch unserem Rechtsstaat schuldig, darauf zu reagieren und uns nicht erpressbar zu machen.
Aber selbstbewusst und Haltung zeigen auch als Staat.
Genau, ja.
Jetzt vielleicht noch eine Frage, also um das mal andersrum zu drehen. Nehmen wir mal die schlimmsten Produktionsweisen für Gas in Russland an. Ist da Schlimmeres, also ökologisch Schlimmeres denkbar als Fracking? Oder ist es tatsächlich, weil Sie ja gesagt haben, wir wissen, was bei den USA rauskommt, das ist Fracking. Wir wissen es bei Russland nicht so ganz. Aber kann, also wenn diese Dimension natürlich doppelt und dreimal so schlimm sein könnte, dann ist es nachdenkenswert. Aber wo
also klimapolitisch denke ich das nicht. Mhm. Aber ich möchte mich eigentlich bei solchen Fragen auch ungern auf irgendwelche Mutmaßungen beziehen. Aber ich denke es insofern nicht, als dass man ja nun weiß, beim Fracking ist eine klimapolitische Dimension, dass da eben immer noch dieser Methanschlupf auch nach Versiegelung der Bohrlöcher, also nach Ausschöpfung der Quelle, immer noch ein Problem ist. Und damit, gerade als es jetzt in der Corona-Krise auch zu einem Rückgang der Nachfrage kam, da sind auch viele Firmen in die Bredouille gekommen in den USA und konnten nicht mehr investieren in eine sachgerechte Versiegelung dieser Bohrlöcher. Und das ist ja das Typische bei dem Fracking, dass es eben sehr schnell ausgeschöpft ist und dann muss das neue Bohrloch erschlossen werden. Also es ist eine Vielzahl von Bohrlöchern, die alle dann hinterher fachgerecht versiegelt werden müssen, um nicht zusätzlich ständig eine Methanquelle auszumachen. Und auch während des Fracking-Vorgangs selbst ist es ja schon eine immense Umwelteinbuß mit den ganzen Chemikalien, die da und das, was da was da alles noch rausgespült wird. Aber jetzt alleine nur die Methanfrage, um die Vergleichbarkeit jetzt herzustellen mit Russland, also alleine diese Methanschlupffrage bei der Versiegelung, alleine das ist ja etwas, was ein Riesenrisiko darstellt und was so jedenfalls zu einer Verneinung von Import von Fracking-Gas führen muss. Und da sollten wir auch als Deutschland klar sein und sagen, nein, so etwas importieren wir nicht.
Also nicht nur sagen, sondern auch dann so durchziehen.
Genau.
Letztlich. Würde ich jetzt den Bereich mal verlassen und zu einem zweiten Punkt kommen, der ja auch sehr relevant oder auch ein großer Punkt ist, sage ich mal, nämlich das Wirtschaftswachstum, das ja für unseren Fokus ist. Ich habe vor ein paar Tagen herzlich gelacht, gut mit einem weinenden Auge, nämlich da. Also wenn ich jetzt Zahlen richtig im Kopf habe, im Jahr 2000 war die Wirtschaft etwa 30% geringer als das Inlandsprodukt 30% geringer als heute, also stetiges Wachstum halt, exponentiell mittlerweile, mehr oder weniger. Und der Artikel war überschrieben mit Wirtschaft bricht in Corona-Krise, also aufs Jahr 2020 gerechnet, in Deutschland um 5% ein. Also oh Gott, schrecklich, 5% einbrechen. Wenn ich jetzt hier auf meinem Stuhl um 5% verrutscht, dann sehen Sie es wahrscheinlich nicht mal. Für alle, die zuhören, wir haben hier eine Videokonferenz. Dieser alternativlose Fokus auf das Wirtschaftswachstum, wie stehen Sie erstmal persönlich da dazu?
Gut, meine Überzeugung ist einfach, dass die Wachstumsfrage nicht länger entkoppelt werden darf von den sozial-ökologischen Bedingungen, die wir an Wirtschaften allgemein setzen. Und ich denke auch, wenn man diese Bedingungen, das heißt, es müssen Kriterien, die wir uns für den Umgang mit Umwelt auferlegen und den Umgang in sozialer Art, wenn wir uns diese Dinge auferlegen, dann wird daraus auch eine andere Geschichte von Wachstum geschrieben werden. Ich bin sicher, dass das Selbstverständnis des heute so wahrgenommenen Wachstums sich wandelt, wenn überall konsequent sozial-ökologische Kriterien in die Wirtschaftsweisen einbezogen sind und als Prämissen gelten. Und deswegen müsste man eigentlich kolportieren, wie sieht eine Wirtschaftsweise unter Zugrundelegung dieser Prämissen aus? Mhm. Ein Wachstum wird sich dann meines Erachtens in weiten Teilen relativieren, weil die Problematik der Ausbeutung von Ressourcen, auch von Mensch und Natur, das sind ja Dinge, die mit diesen Prämissen, mit diesen sozial-ökologischen Prämissen so nicht mehr funktionieren würden.
Da ist es ja eine Frage von Gewinn letztlich.
Es wären dann Grenzen da, ja, und dadurch würde sich aber auch die Wachstumsdoktrin, die heute durchschlägt, gar nicht mehr realisieren lassen. Weil sie ist letztendlich auf Ausbeutung gesetzt. Sie ist auf Effizienzsteigerung in Richtung Ausbeutung und Ausquetschen angelegt. Ja. Und dieses Ausquetschen wäre, dem wäre natürliche und vom Selbstverständnis her gesehen Grenzen gesetzt. Insofern, glaube ich, muss man gar nicht ein Wachstum in Zahlen vor Augen haben, sondern in Qualität. Welche Maßstäbe setzen wir an Wachstum? Und dann wird sich das mit der Bemessung des Wachstums, glaube ich, von alleine regulieren.
Kommt mir gleich in Ideensinn. Mag vielleicht ein bisschen nach ökologischem Science Fiction aus den 70ern klingen, aber Wachstum als mein Computer ist der mit dem größten Wachstum, weil er die längste Zeit hält. Jetzt mal so gedacht. Ist das so die Richtung, in die Sie da denken? Jetzt vereinfacht.
Ja, also das gehört zum Beispiel, wenn man jetzt mal das in die Einzelbereiche durchdekliniert und das Beispiel, was Sie jetzt gerade nennen, als exemplarisch herausgreift, das würde ja zum Beispiel würde bedeuten, man muss im Umgang mit den Ressourcen darauf achten oder für einen sachgerechten Umgang mit den Ressourcen zählt auch, dass man, dass die Verbrauchsgüter bzw. die Produkte auf Langlebigkeit ausgerichtet sein müssen, dass sie nicht unnötig Verschleiß ausmachen dürfen. Und heute ist es ja genau andersrum. Also man hat ja das Problem, dass die Produkte so gemacht werden, dass die Käuferinnen und Käufer, die Verbraucher möglichst bald das nächste Produkt kaufen müssen, damit sich dann auch die Entwicklung des dann weiterentwickelten Produktes sich auch lohnt. Also die Entwicklung und die Forschung und Entwicklung in die unternehmensinterne Weiterentwicklung der Produkte in einer sich ja sehr schnell entwickelnden Welt, technisch gesehen, die finanziert sich ja über dieses ständig neu kaufen müssen der Produkte. Dass ein Fernseher nur noch 5 Jahre hält, ist ja inzwischen fast Usus. Und das ist ja aberwitzig. Das müsste nicht so sein. Und auch bei anderen elektronischen Produkten ist das ja das Gleiche. Wenn man da Maßgaben hätte, dass so etwas, ich sage, es ist ein sehr hartes Wort, aber dass es quasi sanktioniert wird durch die Pflichten, die bei Herstellungsprozessen einzuhalten sind, wenn eben etwas schnell verschleißt, dann wäre zum Beispiel diese Sache in Riegel vorgeschoben.
Ist ja auch so ein Ding, also mal kurz ein bisschen psychologisch zu betrachten, weil wenn für mich, was es auch immer ist, aber die Situation ist zufriedenstellend, also zum Beispiel mein Kühlschrank ist so voll, dass wenn ich machen auf, sehe, ach schön, dann muss ich nicht mehr für Wachstum dazu sorgen oder meinetwegen, ich habe so und so viel Einnahmen im Monat und das ist super, damit kann ich gut leben, dann muss ich ja, also woher dann der Wachstum? Wachstum, also der Zwang zu Wachstum ist ja, also dieser wirkliche Drang ist ja wirklich nur dann vorhanden, wenn ich noch einen Mangel habe, ein Leiden letztlich. Oh Gott, ich kann mich nicht gut fühlen, wenn ich nicht das und das noch dazu bekomme. Wird uns da einfach auch viel vorgespielt? Jetzt mal Werbung zum Beispiel, die ja diesen Mangel, der gar nicht da ist, erzeugt. Also kein Mensch hat ein SUV gebraucht, der erste SUV in der Werbung. Oh, jetzt brauche ich ihn, jetzt habe ich einen Mangel. Sehen Sie da auch vielleicht eine Möglichkeit, also ob Politik da einwirken kann, sei jetzt mal, ist eine schwierige Frage wahrscheinlich, aber vielleicht auch Bildung?
Klar, also Bildung und auch Verbraucherinformation, das gehört natürlich unbedingt viel stärker auf die Tagesordnung. Aber man darf sich nichts vormachen, dass das alleine etwas bewirken könnte, was nicht zugleich in unseren gesetzlichen Rahmenbedingungen auch enthalten wäre. Also ich glaube nicht, dass es etwas bringt, immer nur auf das individuelle Verhalten von Käufern zum Beispiel abzustellen, wenn zugleich in den Anreizmechanismen genau das Gegenteil angelegt ist. Also wenn nach wie vor ist zum Beispiel, wir haben jetzt ja zum Beispiel Plastiktütenverbot auf den Weg gebracht. Immerhin, ja, man könnte es auch noch umfassender machen, aber immerhin, vor ein paar Jahren waren wir noch deutlich weit davon entfernt. Dann kann man natürlich viel eher auch von den Verbraucherinnen und Verbrauchern erwarten, dass sie sich anderweitig ausstatten, um Dinge zu transportieren, ihren Einkauf zu transportieren. Wenn man, um ein anderes Beispiel zu nennen, welche Beispiele könnte ich jetzt noch nennen? Umgang mit Plastik insgesamt kann man auch sagen. Ne? Also wenn Alternativen da sind und man vielleicht auch eine hohe Abgabe auch, so Dosenpfand ist ja auch so eine Sache. Das wird ja langsam gerade ausgehöhlt. Es gibt immer mehr Größen, Verpackungsgrößen, die da nicht dem unterfallen. Das ist vielleicht auch ein Problem. Aber wenn das ein ganz klares Statement ist und die Gesellschaft missbilligt ist, dass man mit solchen, dass man Dosen hat, ja, dass man Dosen kauft. Dann wird es auch erwartbar sein, erstmal gibt es dann werden mehr Alternativen auf den Markt kommen, und dann wird es auch abnehmen, dass das etwas ist, was zur öffentlichen Lebenskultur gehört. Ja, es hängt, glaube ich, schon, diese rechtliche Dimension, die hat auch eine Ausstrahlungswirkung und die wirkt auch konditionierend in die Gesellschaft hinein. Und deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, dass man das nicht alles nur den Verbraucherinnen und Verbrauchern selbst überlassen wird, dass es nur die Eigenverantwortung ist. Es wird ja auch gerne von den Liberalen so propagiert, dass wir das alle lenken müssten. Nein, ich kann nicht hinreichend, hat keine hinreichende Wirksamkeit, von Verbraucherinnen und Verbrauchern etwas zu erwarten, wenn ich durch Recht und Gesetz die ganze Zeit eine andere Form von Legitimität des Verbrauchers und Verbrauchenkönnens erkläre. Ich kann nicht die Regale voll mit Plastik haben und zugleich sagen, liebe Verbraucherinnen und Verbraucher, es ist was ganz Böses, wenn ihr Plastik kauft. Das passt nicht zusammen. Und deswegen muss meines Erachtens da das Hand in Hand gehen, sowohl die Ermöglichung und die Anreizwirkung und auch Verbote und Grenzziehungen mit einer ganz klaren Linie zu verfolgen, in die man auch gesellschaftlich gehen möchte, um beim Beispiel zu bleiben, weg von Plastikverpackungen und in insgesamt auch so wenig wie möglich Verpackungen. Und dann das auch entsprechend zu kommunizieren. Und das muss natürlich dann auch Inhalt von Bildung sein. Aber es bringt, glaube ich, nichts, jetzt nur auf Bildung zu setzen, aber im gleichen Zug sich nicht zu trauen, auf der politischen Ebene dann auch eine entsprechende Anreizwirkung und auch klare Kante zu zeigen durch unsere Rechtsetzung, die wir haben.
Na gut, das muss ja Hand in Hand gehen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt nur die Anreizwirkung setzt, vor allem also jetzt eher mit der, ich nehme jetzt mal die negative Seite, das Verbot, kann es natürlich auch in der Bevölkerung, wenn die Bildung jetzt wegfällt, wiederum Kontrareaktionen kommen, was ja Corona-Krise, wir sind ja gerade in einer Phase, wo so ein bisschen es alles so ein bisschen kippt, dass die Bevölkerung noch hinter dem steht, was da an Maßnahmen beschlossen wird, weil die Kommunikation darüber auch teilweise brachial schlecht ist. Also Ihren Kollegen Herr Lauterbach will ich mal rausnehmen aus brachial schlecht, weil er macht es zwar direkt, was manchem wehtut, aber ehrlich und nachvollziehbar. Also da muss ich sagen, wirklich Huldigung.
Unverblümt.
Können wir dankbar sein, dass er da ist und dass er sich auf sich nimmt vor allem auch, weil es ja, die möchte nicht wissen, was da manchmal im Postfach landet. Aber gut, also diese Sachen, dass man dann quasi beidseitig die Wege geht und auch den Boden bereitet fürs Verständnis der Maßnahmen letztlich.
Ja, klar, Bildung hat da eine ganz wichtige Aufgabe, nur es läuft halt ins Leere, wenn man das, wenn das nicht Hand in Hand geht. Ich will mich da jetzt wiederholen, aber das ist mir nur wichtig, dass man das nicht so zu sehr auf die Schiene der Eigenverantwortlichkeit kommt. Weil dann wäre das, glaube ich, ein falsches Verständnis von Bildung und Verbraucherverantwortung. Ich nenne das jetzt mal in einem Atemzug, weil das ja auch da Schnittmengen gibt.
Na klar, ja. Na, idealerweise halt eben beides zusammen. Jetzt würde ich mal zu dem Thema übergehen, was mir jetzt ein bisschen am meisten Bauchschmerzen vorher bereitet hat. Ich selber stecke da nicht so drin, ich habe mich da von außen ein bisschen gefüttert und werde jetzt möglichst unverblümt fragen. Das ist das EEG, das Erneuerbare Energiegesetz, so wie es sich jetzt darstellt. Ist ja schon ein älteres Gesetz. Grundsätzlich geht es, können Sie mal kurz umreißen, was die Grundidee des Gesetzes ist, vielleicht auch Herkunft, wie es entstanden ist, in 2-3 Minuten, und dann würde ich mal auf die aktuellen Stand der Dinge zurückkommen.
Ja, das EEG ist ja, das Erneuerbare Energiengesetz ist letztes Jahr 20 Jahre alt geworden und hat damals, als es in Kraft gesetzt wurde, einen Zugang zu einem Markt geschaffen, der ja fossilautomar konventionell dominiert war. Und wo man einfach sehen musste, wenn man Alternativen haben möchte, nämlich die Erneuerbaren nach vorne bringen möchte, dann und dafür auch einen Markt schaffen möchte, dann muss man ihnen irgendwo auch einen Zutritt ermöglichen. Und man hat eben auch in den 90ern gesehen, wenn jetzt eben irgendjemand auf Windenergie setzen will oder auf Photovoltaik setzen will und da eben auch noch die Entwicklung relativ am Anfang stand, wie soll man da vor dem Hintergrund einer Monopolwirtschaft und einer komplett über fossile und Atomenergie versorgten Situation, wie soll man denn da eigentlich einen Fuß in die Tür kriegen? Und auch Banken hätten ja nie Kredite gegeben für solche Projekte, weil ja nie klar gewesen wäre, wie soll sich das hier rechnen. Insofern war die Idee, dass man zwei Garantien schafft mit dieser Gesetzgebung, nämlich einmal, dass der Strom aus erneuerbaren Energien garantiert abgenommen wird, und zum anderen, also vom Stromversorger, ne, vom Netzbetreiber abgenommen wird, und zum anderen eben auch eine gesetzlich festgeschriebene Vergütung dafür gezahlt wird. Und dann zwar auch noch auf 20 Jahre, so dass man auch ganz klar berechnen konnte, was brauche ich jetzt, um diese Anlage auch erstellen zu können, und was für Erträge habe ich dann über die 20 Jahre. Und so konnten auch Banken sagen, okay, das ist eine sichere Bank, das ist eine sichere Sache, da gebe ich Geld für. Und da konnte sich jeder daran beteiligen. Und insofern war das auch dann ziemlich schnell. In den Anfangsjahren hat es natürlich eine Weile gebraucht. Aber dann haben sich doch ziemlich viele auf den Weg gemacht und haben gesehen, Mensch, das kann ich einfach ganz einfach mitmachen. Und wenn wir dieses Gesetz nicht geschaffen hätten, dann wäre der heutige Anteil von fast 50% Strom aus erneuerbaren Energien nicht erreicht worden. Und damit nicht genug. Weltweit gesehen hat es ja diese Entwicklung gegeben. Und weltweit hat es eine Installierung eines solchen Gesetzes oder ähnlichen Gesetzes gegeben. Und wir hätten weltweit die bis hierhin geleistete Energiewende wahrscheinlich nicht, also nicht nur wahrscheinlich, wir wären nicht so weit, wenn es nicht solche Initialzündungen gegeben hätte, bei denen eben weltweit betrachtet das Erneuerbare Energiengesetz ein ganz elementarer Baustein ist.
Das war damals, jetzt hat sich die Zeit entwickelt und wie man so liest und hört, wurde das dann Schritt für Schritt auch von Leuten, die, sage ich mal, doch eher nicht so an der erneuerbaren Energie dranhängen, immer weiter ausgehöhlt. Ich habe jetzt einige Zitate, es wurde jetzt erneuert und dazu habe ich, sehr interessant, deswegen haben wir ja auch das Interview jetzt, weil Sie waren ja noch ziemlich tief drin in der Arbeit und deswegen muss man es ja verschieben. Ich will mal ein Zitat von Volker Quaschning nehmen, der das relativ kurz und knapp ist und ziemlich gleich wie mit allem, was ich da so gelesen habe zu. Und das ist halt leider sehr negativ. Also es sagt, die EEG-Novelle ist ein herber Rückschlag für den Klimaschutz. Mit den beschlossenen Maßnahmen lässt sich nicht ansatzweise der nötige CO2-Rückgang fürs Pariser Klimaschutzabkommen erreichen.
Noch mal ganz kurze Nachfrage, von wann war dieses Zitat jetzt?
Das Zitat ist allerhöchstens 2 Wochen alt, eher jünger. Das ist ganz frisch.
Ich gebe Ihnen in einigen Punkten, auch in anderen Zitaten, die er schon getätigt hat, völlig recht. Man muss aber ein bisschen den Gesamtkontext noch mal sehen, wo standen wir, wo stehen wir heute. Also in den ganzen Zwischenjahren, zwischen Inkraftsetzung des Erneuerbaren Energiengesetzes und heute, sind ja verschiedene Veränderungen am EEG vorgenommen worden. Und zum Teil auch solche, die es wirklich, ja, ich sag mal ganz gerade raus, verschlechtert haben. Ja. Also wir haben zum Beispiel im 2016 Ausschreibungen eingeführt. Diese Ausschreibungen haben dazu geführt, dass, also ich sage jetzt mal wir als Gesetzgeber, ich habe da was dagegen gestimmt, die Ausschreibungen haben dazu geführt, und das war auch absehbar, dass im Windenergiebereich die Akteursvielfalt eingeknickt ist. Das wurde kompliziert, daran teilzunehmen. Und insofern haben es einfach auch viele nicht mehr gemacht. Ja, in anderen Bereichen ist es auch durch diese besondere Ausgleichsregelung, dass die stromintensiven Unternehmen da eben dann einen Ausgleich bekommen, um nicht zu viele Energiekosten zu haben. Da ist ja auch die Frage, warum müssen das alles die Stromkunden in der Allgemeinheit zahlen? Also es hat eben auch Strompreissteigerungen gegeben, sowohl durch die Netzanbindungskosten, die auch sehr teuer geworden sind, wo man sich auch fragen könnte, Moment mal, warum ist das nicht als Infrastrukturleistung vielleicht eher etwas vom Steuerzahler zu leisten? Das, ja, und eben auch durch solche Ausnahmeregelungen hat es eben Veränderungen gegeben, die ein schlechtes Licht aufs EEG geworfen haben, obwohl es nach wie vor das zentrale und erfolgreichste Instrument zum Ausbau erneuerbarer Energien ist. Und wenn wir dieses nicht hätten, dann wären wir im Klimaschutz wirklich ganz, da wäre es wirklich eng. Ja, also noch viel, viel, viel enger, als es jetzt sowieso schon ist.
Ja gut, aber was...
Und diese Verschlechterungen, die da stattgefunden haben, also zum Beispiel, wenn man das bedenkt, wenn man das das Ausschreibungssystem macht, dann ist es ein Mengenbegrenzungsinstrument. Wenn man eben feste Ausschreibungsmengen dann vergibt, das heißt, es werden auch feste Ausbaumengen definiert. Und damit hat man zum ersten Mal in der Geschichte des WEG auf einmal eine Mengenbegrenzung für den Ausbau erneuerbarer Energien installiert, ja, ohne dass das irgendwo einen sinnvollen Nutzen gebracht hätte. Und da sind wir leider bis heute. Es gibt eine Mengenbegrenzung. Und das ist bis heute leider nicht geschafft worden, das abzulösen, das aufzulösen. In der Tat gibt es jetzt aber immerhin ein Bekenntnis in der Verabschiedung dieser Novelle vom Dezember, dass man mehr erneuerbare Energien braucht als bisher angenommen. Und das ist mit dem Entschließungsantrag, der begleitend zu den Gesetzesänderungen mit verabschiedet wurde, auch verbrieft. Insofern ist es, habe ich auch nochmal nachgefragt bei der Äußerung, weil wenn es sich jetzt nur auf den Referentenentwurf aus dem Hause von Herrn Altmaier bezogen hätte, dann hätte ich diesen Satz von Herrn Quaschnik 1:1 unterschrieben. So sage ich, ja, er hat recht, wir haben immer noch, es reicht nicht aus, aber der Entschließungsantrag, der auf Drängen der SPD mit verabschiedet wurde, der lässt genau dies ja auch erkennen. Der sagt, dass wir genau diese Ausbauzahlen ja noch nach oben korrigieren müssen.
Naja, aber was soll folgen? Weil wenn wir sagen, es ist ein Bekenntnis, das Pariser Klimaschutzabkommen ist kein Bekenntnis, sondern ein Vertrag.
Ja,
und aber wird mit dem besten Tool, wenn ja. man so sieht, nicht ja, erreicht.
Da muss ich mal kurz noch erläutern. Man hat sehr stark gerungen im letzten Vierteljahr, was aus der EEG-Novelle werden kann, und war auch SPD-seitig überhaupt nicht einverstanden mit der Vorlage von Herrn Altmaier. Das war für uns definitiv so nicht zu verabschieden. Das war absolut unzureichend. Und da wurde verhandelt. Und bis kurz vor Weihnachten oder bis zur letzten Sitzungswoche sah es auch nicht unbedingt danach aus, dass man so etwas einigen kann, ja, weil es eben unzureichend war. Und dann hat man Dinge geeinigt, die auch die Altanlagen betrafen, für die man dringend eine Einigung brauchte, hat aber dann, weil man sich nicht auf die hinreicht, also auf Dinge einigen konnte, die SPD-seitig mal eingefordert wurden, wie zum Beispiel einen verstärkten Ausbau erneuerbarer Energien, hat man gesagt, okay, das bleibt unsere Aufgabe im neuen Jahr. Und jetzt in diesen Monaten muss jetzt nachgesattelt werden. Also das ist im Grunde genommen nur der erste Schritt gewesen. Sie ist zweigeteilt worden, die EEG-Novelle, und der zweite Teil kommt jetzt noch. Und der weitere und verstärkte Ausbau erneuerbarer Energien ist jetzt quasi auf der Agenda mit dem Entschließungsantrag. Und das habe ich mit dem Bekenntnis gerade gemeint. Ja, das ist quasi die Agenda, die jetzt noch fortgesetzt in diesem Jahr jetzt noch umgesetzt werden muss.
Erneuerbare Energie schließt ja auch die förderwürdige Biomasse mit ein. Die förderwürdige Biomasse schließt mittlerweile die Verbrennung von Holzpellets ein. Das heißt, wenn ich entwalde, also Wald rode, zu Pellets verpresse und verbrenne, dann ist das laut EEG förderwürdige Biomasse. Also ich sage es jetzt auch mal sehr deutlich, da fühlt man sich natürlich als jemand, der nicht nur das Klima, sondern auch die Natur am Herzen liegt, eigentlich verarscht. Das will ich Ihnen jetzt nicht unterjubeln, sondern vielleicht, also sind das diese Probleme, die entstehen, wenn man eine Koalition hat mit einem Partner, der einfach auf die Wirtschaft setzt und solche Sachen nicht versteht? Also sind da mehr Sprünge nicht machbar oder ist es dann leider auch vielleicht eine Verhandlungsschwäche, was auch immer? Also woran liegt es, dass sowas da drin steht?
Ja gut, grundsätzlich nur sagen, ist der Umstieg auf erneuerbare Energien natürlich der Umstieg auf alle erneuerbare Energien.
Ja, und aber Entwaldung ist jetzt...
Wenn man jetzt nur auf Holzabfälle setzen würde, ja, dann wäre das ja auch nicht weiter ein Problem, sondern ganz im Gegenteil, wenn man dann noch gute Filter hat und nicht so viel Feinstaub dabei erzeugt, dann wäre das ist es auch ein Element. Und
dafür aber es geht ja auch um Holz aus
auch um Entwaldung. Wenn das geht, mir geht es jetzt nur um Holz als Brennstoff allgemein. Aber man muss natürlich bei der Ausgestaltung, und das ist bei der Bioenergie das Gleiche, wie wenn es um Holz geht oder wie wenn es um auch andere Gewinnungsformen, auch bei der Wasserkraftwerken, ist es ja so, dass man an sich Wasserkraft befürworten kann. Ich finde das gut, wenn man Wasserkraft nutzt. Aber wenn man natürlich dann sich die riesen Staudämme in manchen Ländern anschaut, dann weiß man auch, nee, so war das natürlich nicht gedacht. Oder so ist es dann natürlich ein Problem, ja, wenn man damit dann zugleich ganze Lebensräume unter Wasser setzt und Naturräume zerstört und dergleichen. Also es kommt ja immer auf die Ausgestaltung an. Und an der Stelle Entwaldung anzureizen, finde ich falsch in diesem Stil. Sollte man auch mit Wäldern, insbesondere in Zeiten des Klimawandels, nicht umgehen. Das ist ganz klar. Aber die Problematik, die in der Koalition gegeben ist, ist nicht meines Erachtens noch stärker als jetzt solche Fehlstellungen darin gelegen, dass man einfach zu stark auf der Bremse steht, was den Ausbau erneuerbarer Energien angeht. Und es hilft ja nicht einfach nur zu sagen, was man nicht will, sondern man muss unbedingt ganz klar die Weichen stellen pro Entwicklung solcher Dinge, die man will. Und wir wissen heute ganz klar, dass die Pariser Klimaschutzziele nicht einzuhalten sind und der Umstieg auf erneuerbare alternative Energien zu fossilatomar nicht gelingen wird, wenn wir nicht massiv in Windenergie und in Solarenergie ausbauen. Und dieser Ausbau muss massiv nach vorne gebracht werden. Also da reicht es auch nicht zu kleckern, da muss geklotzt werden. Und wir haben ein wirklich wirksames Instrument mit dem EEG gehabt. Es wurde bisher in den letzten Jahren Stück für Stück ausgebremst. Wir müssen dringend wieder dahin kommen, dass die Anreizmechanismen wieder in Richtung Öffnung gehen. Und dann muss man eben auch Farbe bekennen. Und wenn es dann heißt, naja, aber das soll jetzt nicht in meinem Vorgarten stehen, da muss man sich halt auch ehrlich machen und sich überlegen, ja, was will man denn eigentlich? Wollen wir jetzt die unberührte Landschaft? Dann sollten wir uns als Menschen aus dieser Landschaft aber vielleicht auch verabschieden, weil wir ja schließlich nicht nur mit Ländenschutz rumlaufen, sondern und gerne auch im Gebäude sind und ganz gerne auch unser Handy aufladen und auch ganz gerne unseren Fernseher anschauen. Also der Mensch mit seinen Bedürfnissen von heute, selbst wenn man noch so energiesparend unterwegs ist, wird ohne Energie nicht auskommen. Und dann muss man auch so konsequent sein und sagen, okay, dann dulde ich eben auch, dass die Energiegewinnungsformen mit dem geringsten Eingriff in Umwelt und Natur, und das sind nun mal die erneuerbaren Energien in ihrer Gesamtheit, ja, dass die dann auch genutzt werden. Und da an dieser Stelle hakt es aber. Deswegen betone ich das auch gerade so stark, weil das genau an der Stelle hakt. Ja, wir haben eine Riesendiskussion mit dem Koalitionspartner gehabt, weil sie unbedingt die Festschreibung eines 1000-Meter-Abstandes im Windenergiebereich haben wollten. Diese Festschreibung eines 1000-Meter-Abstandes hätte aber bedeutet, dass wir große Bereiche oder dass wir die Windenergie einfach zu einem großen Teil hätten brachliegen müssen, lassen müssen. Auch bei der Photovoltaik haben wir ewig dafür gekämpft, dass die im Gesetz vor einigen Jahren verankerte, noch unter Schwarz-Gelb verankerte Deckelung, der sogenannte Solardeckel, dass der beseitigt wird. Das sind die Kämpfe, die wir in der Koalition haben. Also in Richtung beschleunigter Ausbau erneuerbarer Energien ist es mit dem Koalitionspartner sehr, sehr schwer.
Sie haben ja gesagt, da muss man klar Farbe bekennen, Profil schärfen. Ich spreche jetzt mal als politisch Interessierter, der in keiner Partei ist, sich in keiner Partei engagiert und auch relativ neutral das sieht. Also ich habe da jetzt mir sind die Fakten sind interessant und jetzt nicht irgendwie, unter welchem Dach befinde ich mich. Die SPD hat wenig Profil leider. Also ich meine, Sie kennen die Umfragen und so weiter und so fort. Ist das vielleicht auch eine Chance, die eine Win-Win, also da würde die Natur gewinnen und die SPD gleich mit vielleicht, dass man dieses Profil auch mal in die Richtung wieder schärft, wenn es denn überhaupt von Ihnen gewollt ist. Es muss ja echt sein. Wirklich zu sagen, okay, es geht so nicht weiter, wir müssen anders vielleicht noch mal ein paar Prozente verlieren, weil das erstmal einen Schreck erzeugt oder vielleicht, okay, das ist jetzt eine Kopie der Grünen, kann man erstmal so ankommen, ist dann halt so. Aber wir merken ja, was passiert, wenn wir kein Risiko eingehen, dann geht alles im Bach runter. Und wie würden Sie denn da?
Die SPD muss jetzt nicht nach einem Kopie der Grünen schielen. Wir waren mit den Themen an sich schneller dran. Also Himmel über der Ruhr, das ist in Zeiten thematisiert worden, in denen es die Grünen noch nicht gab. Aber wir haben auch
in einer gewissen Zeit
das.
Lange her.
Ich roll das ja gerade auf. Es gab dann aber auch eine Zeit, in der offenbar eine Lücke gelassen wurde. Sonst wären ja wahrscheinlich die Grünen so nicht entstanden. Das konstatiere ich ja auch jetzt, also im nächsten Schritt. Aber mir geht es jetzt auch nicht darum, es ist ja häufig so ein Spruch, dass gesagt wird, wir müssen nicht grüner sein als die Grünen. Das ist für mich ein komplett falscher Ansatz, sich über ein Messen mit den Grünen, sich diesem Thema zu widmen. Sondern ich habe das ja zu Anfang unseres Gesprächs geäußert, aus welchen Gründen die SPD aus sich heraus, aus den Werten heraus im Grunde genommen ganz klar Klimaschutz und Energiewende bejaht. Ja, weil wir uns eine gerechte und teilhabeorientierte, chancengerechte Welt ohne den Umstieg auf erneuerbare Energien nicht vorstellen können. Die ist nicht darstellbar. Und die SPD ist da auch programmatisch deutlich besser aufgestellt, als ihr immer hinterhergerufen wird. Die hat wirklich in den letzten Jahren zu einem massiven Anteil die Konstellation, die wir bundespolitisch haben, leider dazu beigetragen, dass wir als Sozialdemokraten nicht mit diesem Profil so sichtbar waren, wie es eigentlich programmatisch fair gewesen wäre. Ja, wenn man in unsere Parteiprogramme guckt, haben wir ein ganz klares Bekenntnis zur Energiewende und zum Klimaschutz. Es ist auch auf jedem Parteitag gibt es wieder Beschlüsse, in denen das bekräftigt wird. Wir haben natürlich auch, das muss man auch sagen, durch die Historie auch eine starke Auseinandersetzung gehabt, wie wir mit einem Ende der Kohleverstromung umgehen. Und das wurde auch in Teilen der SPD sehr kontrovers diskutiert, wie damit umzugehen ist. Das ist so. Das hat auch für einige Jahre ein bisschen Überhand genommen, finde ich. Das ist meine persönliche Wertung, weil man dabei auch ein bisschen übersehen hat, dass die anderen Dinge, für die die SPD ja genauso stand, nämlich zum Beispiel das Erneuerbare-Energien-Gesetz, ja, dass da letztendlich viel mehr Arbeitsplätze zum Beispiel mit Zukunftsperspektive gebündelt werden, als man jetzt im Kontext der Kohle noch hat, ja, in der Kohleverstromung. Also da wurde manchmal meines Erachtens auch, da haben wir es manchmal nicht geschafft, rechtzeitig oder noch schneller, das heißt rechtzeitig, aber noch schneller die Zügel wieder aufzunehmen, die wir eigentlich seit den letzten 20, 30 Jahren eigentlich schon fest in der Hand haben und unter Rot-Grün ja auch nach vorne gebracht haben. Aber es ist zu einem größeren Teil, also ich will dieses zuletzt Gesagte jetzt auch nicht überbetonen, weil es ist nach meiner Wahrnehmung zu einem größeren Teil die Problematik in der Konstellation Schwarz-Rot gewesen, weil man da einfach, egal was man als Koalitionspartner wollte, man ist letztendlich nicht damit durchgedrungen, weil wir einfach doch sehr starke Grenzen aufgezeigt bekommen vom Koalitionspartner. Siehe das, was da zum Beispiel in Bayern läuft. Also die Bayern sagen immer, Herr Söder lässt sich jetzt irgendwo sehr grün verkaufen. Also er tritt jetzt auf einmal für Klimaschutzfragen ein, dass man denkt, ups, was ist denn da passiert? Aber zugleich hält er an einer Windenergiebegrenzungspolitik fest, die sich gewaschen hat. Es gibt in Bayern nach wie vor diese sogenannte 10H-Regelung. Das bedeutet, dass eben Windkraftanlagen, die bis zu einem Abstand von 10-mal der Höhe des der Windkraftanlage nicht gebaut werden. Ja, das ist immer noch geltendes Landesrecht mit einer Opt-out-Regelung zugunsten der Kommunen, aber es ist immer noch geltendes Landesrecht und deswegen ist auch die Windenergie in Bayern quasi zum Erliegen gekommen. Und das geht einfach nicht zusammen. Ja? Und genau mit solchen Kräften haben wir in der Großen Koalition zu tun. Und das ist Teil der Geschichte, wenn man jetzt sagt, warum hat die SPD dies oder dies Profil? Wenn man in die Parteitage schaut, wenn man in so Programmatik schaut, dann haben wir da ein anderes Bild.
Söder ist ein gutes Beispiel, ist für mich so ein bisschen McDonald's, malt sich grün an, bleibt das Gleiche drin, mit ein paar Details. Es gibt dann vielleicht noch die vegane Chai-Latte und das war's.
Vielleicht noch der Vollständigkeit halber. Man muss ja auch bedenken, was ist jetzt in den letzten Jahren passiert? Also wir haben in dieser Legislaturperiode ist ein Klimaschutzgesetz verabschiedet worden, es ist der Solardeckel abgeschafft worden, es sind die 1000 Meter bundesweite Abstandsregelung für Windenergie verhindert worden, es ist nun das Kohleausstiegsgesetz verabschiedet worden und es sind schlimmste Veränderungen im EEG abgewendet worden. Das sind alles Sachen, die ohne die SPD nicht gekommen wären, sprich die mit der SPD geschaffen wurden. Da kann man natürlich jetzt auch wieder sagen, okay, Klimaschutzgesetz hätte vielleicht noch etwas schärfer ausfallen sollen, aber es ist immerhin zum ersten Mal eine Verpflichtung der einzelnen Ressorts, bestimmte Ziele einzuhalten. Beim Kohleausstiegsbild, gut, man kann sagen, hätte auch 2030 sein müssen. Meinetwegen, also ich hätte es sehr toll gefunden, wenn wir bis 2030 es geschafft hätten. Aber da waren wir einfach meilenweit von entfernt. Wir können also sagen, Glas ist immerhin halb voll. Ja, so diese Lesart, immerhin haben wir es, Moorburg wäre nicht abgeschaltet worden, wenn wir jetzt nicht den Kohleausstieg beschlossen hätten. mit diesen Möglichkeiten des sich rauskaufens, wenn auch gleich, ne, mit diesen, und ich wiederhole mich jetzt gerade, man tendiert immer ein bisschen dazu, die Dinge zu sehen, die nicht gelungen sind. Ich mache das auch gerne, um ehrlich zu sein. Das reicht mir an den und den Stellen nicht, ja. Aber wenn es jetzt um, Sie hatten ja nach der Frage, hatten ja die Frage gestellt, wie ist mit der SPD? Man muss eben auch sehen, diese Entscheidungen, dass wir überhaupt einen gesetzlichen Kohleausstieg haben, das ist mit der SPD geschaffen worden. Die CDU hat das nicht auf die Tagesordnung gesetzt. Sie hat das nicht in den Koalitionsvertrag geschrieben.
Ja, das ist ja gerade die Frage. Also so ein paar Sachen habe ich ja auch schon mitgekriegt, aber ich schaue halt auch genauer hin als, sage ich mal, der Durchschnitt, der mal in der Tagesschau was sieht. So. Und natürlich kann die Presse viel drehen, das ist klar. Wenn man jetzt die Bild-Zeitung liest, da wird man wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie zum SPD-Wähler werden oder zum linken Grünwähler, sondern was auch immer, ne? Das ist ja klar. Aber nichtsdestotrotz haben die politischen Parteien ja auch Sprecher, Organe, Leute, die sprechen. Also Lauterbach ist ja jetzt in der Corona-Krise ein gutes Beispiel. Wo würden Sie jetzt, ist vielleicht ein bisschen eine vereinfachte Frage, aber wo würden Sie das Problem sehen, dass das bei den Menschen da draußen nicht ankommt? Ist das eher eine Frage von die Schritte sind dann doch zu klein, es kommt bei den Menschen an, aber sie sagen sich, nee, da muss einfach stärker gehandelt werden, radikaler, vielleicht auch ein Koalitionsbruch, wenn es sein muss oder was auch immer. Oder ist es dann vielleicht doch eine Frage der Kommunikation jetzt auch aus der SPD raus, dass man einfach die Worte nicht findet oder die Wege nicht wählt, die dann quasi bei den Menschen wirklich ankommen. Also
jetzt ja, das sind mehrere Dinge, die da zusammenspielen. Also das ist, ich glaube schon, dass es dass so eine Konstellation, in der man einfach über viele Jahre nicht die Dinge durchgesetzt bekommt, für die man aber Wahl für Wahl erneut antritt, dass das natürlich schwächend wirkt. Wir treten ja Wahl für Wahl wieder dafür an und auch dazwischen, dass wir zum Beispiel eine Bürgerversicherung kriegen oder eben im Energiebereich, dass wir mehr erneuerbare Energien ausbauen. Das ist nach wie vor unangekratzt unser Ziel. Ja. Aber wenn wir natürlich dann eine Regierungskonstellation eingehen, bei der von vornherein klar ist, es wird never ever kommen, ja, dann fällt das natürlich auf den zurück, der es gefordert hat und nicht auf den, der es nicht gefordert hat. Hat daran natürlich jetzt nicht, hat mit diesen Fragen natürlich dann kein Problem, weil sie es ja schließlich auch nicht gefordert haben. Also das ist schon ein dickes Problem, was man hat. Ein Koalitionsbruch macht man natürlich dann, wenn die Koalition nicht das hält, was man verabredet hat. Und da war im Klimaschutz- und Energiebereich meines Erachtens einige Male der Punkt erreicht, dass uns definitiv der schmale Nenner, den man dann doch noch erringen konnte, dass uns selbst der dann weggehauen wurde oder der uns nicht eingelöst wurde.
Da würde ich aber trotzdem noch mal ganz kurz bitte, kann man eine Koalition, also ich will jetzt nicht den Koalitionsbruch antreiben, sondern nur immer theoretisch gefragt, kann man nicht eine Koalition auch beenden, wenn man sagt, oh, es war eine falsche Entscheidung, da reinzugehen, jetzt mal ohne einen konkreten Aufhänger zu haben. Aber ist das nicht auch, also wie wir vorhin hatten, dass man einfach sagt, okay, es war ein Fehler und jetzt merkt man es und dann macht man es rückgängig, tut weh, aber
ja gut, theoretisch ist es immer möglich. Ich habe mich ja auch mal dafür ausgesprochen mit Karl Lauterbach zusammen, als wir für den Bundesvorsitz der SPD zusammen kandidiert haben, dass wir es beenden. Aber im Hintergrund stand da eben auch eben die Erfahrung, speziell im Umgang mit den Energiewende- und Klimaschutzpolitiken, die in dem Moment, als die Kandidaturen anstanden, das war ja Mitte 2019, wirklich eine Katastrophe waren. Also wir hatten da ein Klimaschutzgesetz vor der Brust, was einfach nicht, das wurde verbessert vom Koalitionspartner. Es war nicht Land in Sicht. Es war wirklich nicht in Sicht, dass man das bekommt. Wir hatten im Koalitionsvertrag festgeschrieben, wir kriegen ein Klimaschutzgesetz. Ja, und dann legt unsere Ministerin was vor. Und das wird einfach vom Koalitionspartner so lang zurückgewiesen, bis davon nichts mehr übrig bleibt. Ja, so war die Gemengelage. Und da war sowohl für Karl Lauterbach als für mich, und dabei war dieses Thema wirklich ein zentrales Thema, einfach mit dem Punkt, dass wir gesagt haben, das kann man nicht mehr länger mittragen. Ja, so geht es nicht. So kann man nicht Politik machen und schon gar nicht in einem so elementaren Bereich für unsere Gesamtgesellschaft, für die Gesamtweltwirtschaft und auch für die Glaubwürdigkeit der Partei. Aber es ging ja auch durchaus um die Weichenstellung, mit was treten wir in Deutschland eigentlich an? Was ist unsere Vorstellung von Politik? Was ist unsere Vorstellung von Zukunft? Und wenn wir da in so einem zentralen Bereich vom Koalitionspartner entgegen der Vertragsaussage, Koalitionsvertragsaussage ausgebremst werden, dann muss man eben so eine Koalition beenden. Das war ja auch unsere Forderung damals. Ich glaube übrigens, dass diese Forderung, die ja durchaus auf Sympathie gestoßen ist, ja, das haben sich ja dann auch andere Mitkandidaten, Mitbewerber, haben sich ja dann auch in diese Richtung geäußert, wenn ich das mal so anmerken darf. Also das hat durchaus einen gewissen Druck erzeugt. Und siehe da, im Zuge dieser Phase, ja, Kandidatur, hat sich ja dann auch noch eine Einigung erzielen lassen im Klimaschutzgesetz. Also insofern, diese Situation kann es geben. Und wenn es sie wieder in der geschilderten Form, ob in diesem Thema oder mit anderen Themen gibt, dann muss man, denke ich, immer die Bereitschaft haben, einen Vertrag auch als aufgelöst zu erklären, weil man sich sonst auch verkauft. Ja, man muss ja auch irgendwo, sonst ist auch die Aufrichtigkeit und die Ehrlichkeit in Frage und das ist ja für die Vertrauensbildung auch eine ganz wichtige Angelegenheit. Insofern diese Bereitschaft muss, oder diese Offenheit oder die Wachsamkeit, vielleicht ist Wachsamkeit das richtige Wort, die muss immer dabei sein. Aber man muss eben auch sehen, ein Vertrag ist ein Vertrag. Und wenn diese Situation nicht gegeben ist, also wenn man eben keine Vertragsbrüchigkeit hat, dann finde ich es auch grundsätzlich problematisch, etwas einfach so aufzukündigen. Weil was sind dann die Anlässe? Sind die Anlässe dann schlechte Umfragewerte oder was? Ja? Und das finde ich zum Beispiel dann kritisch. Ich würde mich auch nicht von Umfragewerten treiben lassen, sondern für mich zählt, was wird jetzt wirklich an der verabredeten Politik eingelöst und was nicht. Umfragewerte sind kein hilfreicher Ratgeber, sondern das, was man wirklich in der praktischen Politik hinbekommt.
Ja, wie eine Ehe halt. Was die anderen drüber sagen, sei jetzt mal nicht so relevant. Genau. Es kann eine klare Bruchsituation geben oder es kann sich halt langsam zeigen, es passt nicht. Oder es kann natürlich eine wunderbare Ehe sein, wobei ich das bei der Großen Koalition jetzt nicht unterstellen will.
Ja, man muss noch hinzufügen, wir haben ja auch als SPD jetzt eine Mitgliederumfrage gemacht gehabt, ein Mitgliedervotum gehabt zum Eintritt in die Koalition. Ich war allerdings dagegen, ich wollte nicht nochmal in die Große Koalition eintreten, hätte so eine Art Kooperationsmodell vorgeschlagen, dass man sich auf nur wenige Punkte verständigt in einer Kooperation, alles Weitere dann nach mit wechselnden Mehrheiten im Parlament macht. Ich glaube, da hätte man vielleicht auch hier und da mehr Lebendigkeit hinbekommen, mehr Kreativität auch erzeugt, vielleicht auch die Bedeutung des Parlaments auch nochmal gestärkt. Das wäre so mein Wunsch gewesen damals. Aber wenn man sich eben dann nichtsdestotrotz, wenn sich mehrheitlich abzeichnet, es soll jetzt in diese Richtung gehen und man hat ein Vertragswerk, dann sollte man schon sehen, dass man dann auch vertragstreu wird, weil das sonst auch natürlich eine vakante Sache ist für Wählerinnen und Wähler und auch für die Parteien, die da dranhängen und ihr Votum abgegeben haben.
Ja klar, es ist halt, die einfache Lösung gibt es selten in der Politik. Ich war übrigens sehr überrascht, also ich habe mir eine ihrer beiden, also wo sie mit Herrn Lauterbach zusammen sich vorgestellt haben, gab es ja ein paar Forschungsrunden, glaube ich, und habe mir eines...
Mehrere, eins, was ich ja nicht recht erinnere.
Okay, na, ich habe mir eins, es war eine kleine Runde, es waren irgendwie ein paar Journalisten und so, der Videomitschnitt
ist. Ach so, das war dann noch ein Extratermin, ja. Gut, okay. Das war keine offizielle Vorstellungsrunde dann, sondern ein Pressetermin, den wir selber angesetzt haben,
das, oder? Das kann sein, ja, das hat so geschmeckt. Ja. Da war ich auch relativ überrascht, also positiv überrascht, wie schwergewichtig das Thema Klima da war in der ganzen Folge. Ich habe es nicht komplett angeschaut dann, aber doch im Großteil und sagen, das war auf jeden Fall, also bei Ihnen weiß man es, dass das Klima Ihr Thema ist. Beim Herrn Lauterbach war ich, das hat das jetzt nicht gar nicht auf der Agenda, hätte ich es auch nicht gedacht, aber die Mischung hat
war doch, ziemlich gut. Doch, das ist bei ihm auch sehr stark auf der Agenda.
Vielleicht gibt es ja auch nochmal ein Interview, wobei da hat jetzt anderes zu tun. Ja, die Zeit tickt ein bisschen, deswegen würde ich die eine oder andere Frage vielleicht überspringen und nochmal so ein bisschen eine Abschlussfrage. Also die, ja, ist vielleicht ein bisschen schwammig, aber da können Sie vielleicht auch ein bisschen frei antworten. Einfach so, welches politische Erbe möchten Sie so hinterlassen letztlich, persönlich?
Also, ach, Erbe, meine Güte, ich bin jetzt 49.
Naja, in Zukunft. Also ich denke auch schon an Dinge, die ich hinterlassen will, bin noch ein paar Jahre jünger, aber man hat ja bestimmt so einen Fernblick.
Also, gut, ich so weit reicht. Also mir ist schon genug, wenn wirklich, wir haben ja ein sehr wichtiges Thema jetzt hier beackert. Also wenn wir es wirklich schaffen sollten, die Energiewende so weiter zu forcieren, dass man merkt, das ist unumkehrbar. Ja? Mhm. Das sagt man zwar jetzt auch schon von der Energiewende weltweit betrachtet, aber Es gibt halt schon so Punkte, wo man sagt, wo man einfach leider konstatieren muss, dass da immer noch sehr gebremst wird. Und das wäre schon etwas, wo ich sagen würde, ja, okay, dann hat es auch einen Sinn gemacht, dass du dich da so eingeworfen hast für mehrere Jahre oder Jahrzehnte, wird es ja wahrscheinlich dann ein Rückblick gewesen sein. Also das ist für mich schon ein ganz zentrales und ein Überlebensthema und für auch ein das ist ein zentrales. Gut, ich will das schneiden wir bitte raus, das ist mir jetzt ein bisschen zu theatralisch formuliert. Also das ist für mich, es ist ein ganz zentrales Thema. Und wenn ich da auch nur einen kleinen Beitrag zu leisten durfte, dann ist das schon ein schönes Erbe. Ja. Also wenn der Beitrag lautet, dass man die Energiewende vorangebracht hat. Weil ich denke, das ist wirklich ein ganz zentrales Thema, sowohl friedenspolitischer Art, als auch in vielen weiteren Dimensionen, auch was die Gerechtigkeitsfrage angeht, Teilhabefrage angeht. Das wäre schon eine wichtige Sache. Aber andersrum, als Abgeordnete, das will ich nur noch mal hinzufügen, erlebt man, und da bin ich auch dankbar, das erleben zu dürfen, dass man eben nicht für ein bestimmtes Thema in den Bundestag gewählt wird, sondern dass man eben einfach Volksvertreterin sein darf. Und das ist ein großes Geschenk, das sein zu dürfen und so auch an der Demokratie mitwirken zu dürfen. Und das heißt aber auch, dass man offen sein muss für alles, was irgendwo Handlungsbedarf bedeutet. Und das im stetigen Wirken machen zu dürfen, das empfinde ich als ein großes Geschenk und empfinde auch Dankbarkeit. Und das wäre dann letztendlich rückblickend auch mein Erbe, so etwas begleitet haben zu dürfen und so etwas mitgestaltet haben zu dürfen.
Ja, Frau Scher, ist ein schönes Abschlusswort. Dann danke ich Ihnen herzlich fürs Gespräch.
Danke auch.
Thank you.